Der Bär, ein Einzelgänger. Wer sind diese Menschen, die wir als Bären bezeichnen? Was macht sie aus? Was sind ihre Fähigkeiten und wo liegen ihre Herausforderungen? Bären sind Einzelgänger. Sie sichern ihr Überleben eigenverantwortlich. Sie können sich auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst. Das Wichtigste im Leben ist das Ich. Nicht, weil sie in der sozialen Deutung egoistisch sind, sondern weil es da niemand anderen gibt, der für sie sorgt. Egozentrik ist die Überlebensgrundlage des Bärenmenschen. Das bedeutet auch, dass er sehr detailfokussiert wahrnehmen muss. Muss! Sollte ihm ein wichtiges Detail entgehen, könnte dies den Tod bedeuten. Es gibt niemanden, der ihn rettet, ihm hilft, ihn beschützt, wenn er etwas übersieht, wenn er etwas vergisst, wenn er etwas falsch einschätzt. Seine Wahrnehmungskanäle müssen immer auf Hochtouren laufen. Und das kann er ohne Probleme, weil es die Fähigkeit gibt, viele Reize aufzunehmen, weil eben im Gegensatz zu den Wölfen weniger Filter zur Verfügung stehen. Diese Reizoffenheit bringt einerseits eine Hochsensibilität mit sich, welche dann andererseits aber eine schnelle Überreizung zur Folge haben kann, wenn der Bär sich nicht ausreichend schützen kann. Auf Bären in der Natur geschaut, kommt dies nicht so schnell vor. Ist der Rahmen entsprechend passend, geht es dem Bären gut. Er überprüft stets, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Danach richtet er sein selbstbestimmtes Leben aus, ganz egozentrisch, weil es seiner Natur entspricht. Bären können aber auch gesellig sein. Sie begegnen einander, paaren sich. Kleine heranwachsende Bären zum Beispiel spielen immer wieder miteinander. Aber nur, wenn ihnen danach ist. Der soziale Radius bleibt jedoch insgesamt gering. Im Wesen bleibt der Bär streng bedürfnisorientiert. Autonomie ist sein wichtigstes Lebenselixier. Seine Energie tankt er in der Ruhe, im selbstbestimmten Alleinsein. Die Winterruhe unterscheidet die Bären deutlich von den Wölfen. Die Bären müssen rechtzeitig dafür sorgen, sich genug Reserven anzufuttern, damit sie die Winterruhe ohne Nahrung überleben. Da werden sie sicher keine Rücksicht auf andere bei der Futtersuche nehmen, denn auch dies könnte den Tod zur Folge haben. Bärenmütter bringen ihre Jungen während der Winterruhe zur Welt. Sollte die Bärenmutter jedoch noch nicht genügend Ruhe gefunden haben, kann sie die Geburt um mehrere Wochen hinauszögern. So kann die Schwangerschaft 6 bis 9 Monate dauern. Wie praktisch wäre das für uns Menschen? Die neue Wohnung ist zum Geburtstermin des Babys noch nicht fertig renoviert? Gut, dann wird die Geburt einfach verschoben. Eine sehr interessante Vorstellung. Auch bei diesem Phänomen wird die Bedürfnisorientierung der Bären deutlich. Immer im Abgleich zu den äußeren Rahmenbedingungen. Weitere Beschreibungen unterstreichen dies. Lautäußerungen zur Verständigung sind nur wenig ausgeprägt, da Bären nicht im Sozialverbund leben und diese entsprechend auch nicht benötigen. Bei Eisbären beschreibt die Forschung in diesem Zusammenhang, dass ihre Gesichtsmimik derart wenig ausgeprägt ist, dass nicht einmal eine Unterlegenheit mimisch artikuliert werden kann. So kommt es quasi immer zum Kampf, weil das Gegenüber nicht gelesen werden kann. Eisbärinnen bemühen sich, ihre Jungen zur gleichen Zeit zur Welt zu bringen. Dazu passen sie die Einnistung der Eizelle entsprechend vor der Winterruhe an. Sie steuern also konkret die Einnistung der Eizelle. Gibt es ein noch höheres Maß an Selbstbestimmung? Vorteil der gemeinsamen Geburt ist, dass Bärinnen sich aufopfernd um ihre Jungen kümmern, auch um fremde Jungtiere. Eisbärenjunge suchen sich im Zweifel auch selbstständig eine neue Mutter. Dann beispielsweise, wenn die leibliche Mutter sterben sollte. Der Geruchssinn von Bären ist sehr ausgeprägt. Er ist etwa 100.000-mal feiner als der des Menschen. Aas kann er auf eine Entfernung von bis zu 19 Kilometern riechen. Unsichtbare Produktionsrückstände auf einer geschlossenen, ja, richtig gelesen, geschlossenen Konservendose aus dem Supermarkt riecht er noch in 2,5 Kilometer Entfernung. Was passiert wohl, wenn es einem Bären stinkt? Obwohl sein Gehörsinn scheinbar nicht außergewöhnlich gut ist, kann er menschliche Stimmen noch in 270 Metern Entfernung hören. Kleinste Bewegungen nimmt er noch aus dem Augenwinkel wahr. Auch hier scheint alles darauf ausgerichtet zu sein, feinsinnig wahrzunehmen. Zum Zwecke, das eigene Überleben allein auf sich selbst gestellt zu sichern. In einer Dokumentation rieten Forscher, dass man durch Geräusche auf sich aufmerksam machen sollte, wenn man sich im Bärengebiet aufhält. Nicht zu laut, aber auch nicht zu leise, denn Bären lieben keine Überraschungen. Überraschungen bedeuten plötzliche Veränderung und damit einhergehend eine Situation, auf die sie sich plötzlich neu einstellen müssen. Das macht dem Bären Stress, da er ja wieder alle Details neu wahrnehmen und einsortieren muss. Bären reagieren dann auf diesen Stress womöglich außerordentlich aggressiv. Niemand möchte sich auf einen Kampf mit einem gestressten, aggressiven Bären einlassen. Alle Wahrnehmungskanäle sind somit weit geöffnet, um das eigenständige Überleben zu sichern. Also alles perfekt von der Natur eingerichtet. Was aber passiert, wenn sich der Lebensrahmen so verändert, dass es eben nicht mehr stimmig zueinander passt? Was, wenn es zu einer Reizüberflutung kommt? Das, was mit allen Tieren passiert, wenn sie in einem unpassenden Rahmen leben. Wir können das in erschreckender Weise in Zoos beobachten. Man denke da nur an diverse Raubtiere, die immer wieder in schier endloser Schleife die immer selben Wege in ihren Gehegen ablaufen, die sich nicht mehr fortpflanzen, die Krankheiten entwickeln und frühzeitig sterben. Wie verhält es sich jetzt bei den Bärenmenschen? Wir sprechen in erster Linie von jenen Menschen, die ebenfalls sehr reizoffen sind. Diejenigen, die eine detailfokussierte Wahrnehmung haben, die in den verschiedenen Reizkanälen offenbar sensibler reagieren, weil mehr Verknüpfungen im Gehirn vernetzt und reizaffin sind. Die Menschen, die in unserem normalen Alltag häufig reizüberflutet sind. Das sind sie nicht etwa, weil sie defekt sind. Der Grund liegt darin, dass der Lebensrahmen nicht zu ihrem Wahrnehmungstyp passt. Es müssen einfach zu viele Informationen in zu kurzem Zeitraum verarbeitet werden. Was passiert mit diesen Menschen? Was lässt uns die Metapher greifbar machen? Die Fähigkeiten und Vorteile der hochsensiblen Wahrnehmung drücken sich hauptsächlich dadurch aus, dass alle Details wahrgenommen werden. Bei der Beschreibung des Waldes, welchen wir zuvor vom Wolfsmenschen haben erläutern lassen, könnte beim Bärenmenschen möglicherweise Folgendes als Antwort kommen. Ich sehe eine Unmenge an Bäumen. Ich sehe 103 Fichten, 235 Tannen, 84 Buchen, 312 Eichen. Vermutlich sind dahinter aber noch viele weitere Bäume. Bei den Buchen kann ich erkennen, dass wohl 23 eine Krankheit haben müssen, da deren Rinde etwas verfärbt ist im Vergleich zu den anderen. Diese Buche dort hat 24.400 Blätter, die daneben sogar 26.000. 12 Buchen haben keine Blätter. Dies könnte daran liegen, dass noch keine Blätter gewachsen sind, weil noch Winter ist. Oder weil der Winter bald kommen wird. Oder sie sind bereits abgestorben. Es ist aber auch möglich, dass der Sommer zu heiß und trocken war, sodass sie schon im Spätsommer abgefallen sind. Der Klimawandel lässt grüßen. Ich sehe außerdem, dass an den Fichten 36 Ameisenhaufen gebaut wurden. Dort läuft eine Ameisenstraße entlang. Ich kann aber nicht erkennen, wohin sie führt. Dort erkenne ich eine größere Lücke zwischen den Bäumen. Möglicherweise hat dort jemand die Bäume gefällt. Dort könnte aber auch ein Weg verlaufen oder ein großes Tier hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. In diesem Stil könnte es bis zum letzten Detail noch lange weitergehen. Die Herausforderung ist riesengroß für einen Bärenmenschen bei der Aufgabenstellung: Beschreibe, was du siehst. Es werden einfach zu viele Details wahrgenommen. Welche sind wichtig, welche nicht? Welche möchte mein Gegenüber überhaupt hören? Und warum will er das wissen? Soll er doch selbst schauen, könnte dann ein Gedanke sein. Ich streike also innerlich bei der Vorstellung, nun alles beschreiben zu müssen, was ich sehe. Viel zu anstrengend. Daher könnte es auch passieren, dass die nicht erwartete Antwort auf die Frage, was siehst du, lautet: Bäume. Es handelt sich genau um jenen Wald, der vor lauter Bäumen nicht gesehen wird. Analog dazu könnte ein Gespräch zwischen Eltern und Kind nach einem Schulausflug etwa so laufen. Eltern, wie war dein Ausflug? Kind, gut. Oder weiß nicht. Es könnte aber auch durchaus wie folgt vonstatten gehen. Eltern, wie war dein Ausflug? Kind, das blaue Karussell war besonders schnell. Viel schneller als das gelbe Karussell. Und Peter hatte eine Brotdose mit so seltsamen Clips dran. Sein Salamibrot hat schrecklich gestunken. Tom hat in der Reihe hinter mir gesessen. Frau Meier hat immer so gebrüllt. Es war viel zu wenig Zeit, denn... Und so weiter. Interessiert hätte die Eltern vielleicht, ob es dem Kind gefallen und es Spaß gehabt hat. Diese Antwort könnte es aber schuldig bleiben. Bei so vielen Details ist es für die Bärenkinder schwierig zu beurteilen, ob es gut war oder nicht. Denn was ist denn nun wichtiger? Die positiven oder negativen Erlebnisse? Im Sinne des Bären kann schon ein einziges negatives Detail, eine Gefahr, alle positiven eintrüben, emotional sogar toxisch verseuchen. Was sagen diese Ausführungen nun über bärige Menschen aus? Zum Ersten, offene Fragestellungen ohne konkrete Hinweise, was genau in der Antwort vorkommen soll, sind herausfordernd. Entweder es wird dann über alle Details berichtet, was viel Zeit und Energie kostet. Dies dann mit der Folge, dass der Zuhörer den Monolog als akustische Lawine erleben und zwischenzeitlich abschalten könnte. Am Niederrhein würde man sagen, von Höcksken auf Stöcksken kommen. Oder aber der Bärenmensch entscheidet spontan, dass die Antwort zu umfassend und damit zu anstrengend ist. Dann kommt nur ein zackiges Gut heraus. Das schützt vor weiteren lästigen Fragen. Ähnliche Phänomene findet man bei Aufsätzen in der Schule. Nicht selten hat dies eine schlechte Note zur Folge. Am Thema vorbei oder die Aufgabe wurde nicht ausgiebig genug beantwortet. Die Fähigkeit, so viele Details wahrzunehmen, macht den Bärentypen also viele Fragen im Kopf. Was will der andere hören? Warum ist das wichtig für ihn und nicht das, was für mich wichtig ist? Warum sind die Dinge überhaupt so gelaufen, wie sie gelaufen sind? Und warum guckt mein Gegenüber nun so seltsam? Zum Zweiten, das Übermaß an Details veranlasst den Bärenmenschen dazu, die anstrengende Informationsverarbeitung im Gehirn auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Auf seinen Energiehaushalt geschaut, also ein ökonomisches Vorgehen und damit sinnvoll. Die Polarisierung ist somit eine nützliche und nahezu notwendige Überlebensstrategie. Im übertragenen Sinne könnte man auch sagen, die Welt wird bevorzugt im Schwarz-Weiß-Denkmodell eingeteilt. Man stelle sich vor, die Pole sind auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß. Dazwischen gibt es nahezu unendlich viele Graustufen, nämlich schwarz mit einem Teil weiß, schwarz mit zwei Teilen weiß, schwarz mit drei Teilen weiß. Es kann lange so weitergehen. Bis hin zu weiß mit einem Teil schwarz. Was für ein undurchdringliches Chaos. Wie soll ich im Graufeld den Überblick behalten? Das zwingt mich nahezu, es schwarz-weiß zu betrachten. Sobald ein weißes Detail im schwarzen Feld liegt, wird es zu weiß und umgekehrt. Diese Wahrnehmung hat emotionale Folgen. Wenn der ganze Tag gut war, aber ein Detail schlecht, wird nicht selten der ganze Tag als schlecht wahrgenommen. Es ist das Haar in der Suppe, was die ganze Suppe ungenießbar macht. Auf Beziehungen gemünzt entsteht schnell das Gefühl, bist du nicht für mich, so bist du automatisch gegen mich. Menschliches Verhalten wird gescannt mit dem emotionalen Filter, tut gut, tut nicht gut. In der freien Natur bleibt dem Bären diesbezüglich keine andere Wahl. Er muss stetig abwägen, was ist gut für mich und was nicht, damit er sein eigenes Überleben sichert. Aber bei Menschen muss das sein? Alles, was von meinem Bedürfnis abweicht, als negativ, uninteressant oder gar bedrohlich und somit potenziell gefährlich einzustufen? Wenn also jemand nicht auf meiner Seite ist, weil er zum Beispiel anderer Meinung ist, dann ist er mindestens unbequem, vielleicht sogar gefährlich. Er könnte vom Freund zum Feind werden. Freundschaft beendet. Aber ich könnte doch alle Details betrachten und die Freundschaft damit reflektieren. Wann war er gut zu mir? Welche schönen Erlebnisse hatten wir zusammen? Konnte ich mich auf ihn verlassen? War er loyal? Hatten wir was zu lachen? und so fort. So viele Details, die unglaublich viel Zeit benötigen, um betrachtet zu werden. Zu viel Zeit. Denn in der Zwischenzeit könnte mein Freund schon zum Feind geworden sein. Also lieber schon mal prophylaktisch aussortieren. Meine Emotion gibt mir dafür Gewissheit, denn mein Ärger und meine Wut sind ja nicht grundlos. Zum Dritten, je mehr Details ich wahrnehme, desto eher finde ich auch den Fehler. Es entsteht somit oft der Eindruck, Bärenmenschen seien Negativdenker. Gewissermaßen stimmt dies auch. Denn wenn ich einen Fehler finde und benenne, scheinen alle positiven Aspekte irgendwie nicht mehr zu gelten. Emotional gesehen sogar nicht mehr existent zu sein. Diese werden in der Schilderung nicht mehr benannt. Stattdessen wird nur der eine Fehler benannt und nicht die 100 richtigen Anteile. Hier greift das beschriebene Schwarz-Weiß-Muster wieder. Das Ding mit dem Haar in der Suppe. Ein Fehler gleich untauglich, gleich alles Mist. Im wölfischen Sinne ein Pessimist. Im bärigen Sinne ein Top-Troubleshooter. Jemand, der großartige Chancen hat zu überleben, weil er aus unendlich vielen Details den einen Fehler, die Gefahr, ermittelt. Man sollte mal einem Programmierer sagen, ach was, ignorier doch die eine falsche 1 oder 0 im Programm, der Rest ist doch super. Der wird denken oder sogar sagen, ich freue mich doch nicht über ein Programm, das nicht fehlerfrei ist. Das Programm wird nur reibungslos funktionieren, wenn alle Komponenten passen. Hier wird deutlich, welche elementare Fähigkeit in unserer Welt gleichermaßen Fluch und Segen sein kann. Wenn es keine Bären, keine detailfokussierten Menschen gäbe, würde vieles in unserer Welt ganz einfach nicht funktionieren. Keine Uhr, kein Computer, keine Maschine, kein Gesetz, keine Regel, keine Wissenschaft, keine Kunst, keine Musik. An was immer man noch denken mag. Im sozialen Miteinander führt diese Detailfokussierung aber zu vielen Konflikten und Verletzungen. Denn die Strategien der Bärenmenschen, welche dem Schutz vor Reizüberflutung dienen, erleben Wolfsmenschen nicht selten als Angriff oder zumindest als verletzend. Diese Schutzreaktionen der Bären sind aber in der Regel keine bewussten Entscheidungen. Es sind tatsächlich spontane, instinktive Reaktionen auf eine Herausforderung oder Überforderung. Der Wolfstyp verortet diese Reaktion aber oftmals als gesteuerte Aktion, als nicht sozial, entgegen die Gemeinschaft, weil es seinem Naturell entgegensteht. Für sich genommen ist die Detailfokussierung also erst einmal eine großartige Fähigkeit, die aber immense Auswirkungen in einem Rudel haben kann. Für den einzelnen Bären ist es auf alle Fälle ein Faustpfand, um allein überleben zu können. Welche Folgen die sensible, detailfokussierte Wahrnehmung in unserem Leben haben kann, haben wir zu Beginn des Buches beschrieben, soll nun aber hier noch vertieft werden. Dafür nehmen wir unser Bild zur Hilfe. Ein Bär, welcher neben seinen physischen Vorteilen von Hause aus reizoffen, detailfokussiert und hochsensibel ist, hat in der Natur beste Überlebenschancen. In der Übertragung galt das offenbar auch lange für den Menschen. Eine Reizüberflutung entstand in unserem ursprünglichen Leben einfach nicht. Als wir Menschen begannen, unsere Herden zu vergrößern, wandelte sich diese Fähigkeit zunehmend. Spätestens seit dem Zeitalter der Industrialisierung und der massiven Konzentration von Menschen auf engem Raum. Das Rudel Menschen wurde offenbar größer, als es die Natur vorgesehen hat. In der Tierwelt greifen die gleichen Wirkkräfte. Es gibt die Einzelgänger und die Gruppen. Auch da gerät jede Spezies aus den Fugen, wenn das natürliche Maß überschritten wird. Das gilt für Insektenstaaten, wie auch für Herden von Huftieren oder Gruppen anderer Lebewesen. Wenn es zu viele werden, folgen Krankheiten, Missbildungen, zu wenig Nahrung etc. Am Ende führt es zu einer natürlichen Reduktion der Tierarten. In humanitärer Sicht also keine besonders guten Aussichten für die Bärenmenschen. In Kurzform können wir die Bärenmenschen wie folgt charakterisieren. Einzelgänger. Detailfokussiertes Denken orientiert sich an den Polen schwarz-weiß und nicht im undurchsichtigen Graufeld. Polarisierendes Sozialverhalten, eigene Sicherheit hat Priorität. eigenes Bedürfnis, Autonomie hat Vorrang. Detailfokussierte Wahrnehmung, Egozentrik. Vertikale Einordnung im Sozialgefüge, starke Hierarchie mit dem Wunsch, nicht unten zu stehen. Großes Bedürfnis nach Sicherheit, welches jedoch oft nicht erreicht wird, Schwierigkeiten zu vertrauen. Stark faktisches Lernen, richtig, falsch, logisch. Fluch des Nichtvergessens von Negativerfahrungen. Alles Gefährliche wird oft ein Leben lang erinnert, zumindest emotional. Daher häufige Mikrotraumata. Entscheidet oft sehr faktisch und konsequent logisch nach dem eigenen Bedürfnis, um sich vor Überlastung zu schützen. Hochsensible Wahrnehmung mit weniger Filtern im Gehirn, dadurch weniger Schutz vor Überlastung und Überreizung.